Ja, es ist fein, wieder hier zu sein. Es war auch fein, unterwegs zu sein. Herzliche Grüße von vielen lieben Geschwistern aus Wiedennest. Das ist da, wo wir auf der Bibelschule waren, oder hauptsächlich ich, aber auch wir miteinander. Da hatten wir eine Woche. Herzliche Grüße auch aus Weitefeld. Das wäre mal ein Besuch wert. Das ist das Heimatdorf, aus dem ich stamme und wo wir uns kennengelernt haben, wo wir wohnen. Ja, und so waren wir ja eine ganze Zeit unterwegs. Das war auch eine feine Zeit. Und ja, hier in der Gemeinde denken wir ja schon ein paar Wochen über den Heiligen Geist nach. Wir haben die Predigten, die sind ja online, wir haben die nachgehört. Und ja, habe mich gefragt, was ist dran für heute? Ich will das ja nicht alles wiederholen, aber manches überschneidet sich ein bisschen. Und so die Frage, die mir kam, ich habe gern so Fragen als Rahmen für eine Predigt. Was tut der Heilige Geist? Das ist ja durchaus spannend. Und ich habe dann gemerkt, das passt nicht in eine Predigt. Ja, keine Überraschung. Es passt nicht in ein Leben. Was tut der Heilige Geist? Und dann gibt es noch ein Unterthema. Wo will er meine Mitarbeit? Und das ist wirklich interessant, das kann man ein bisschen beobachten und ihr könnt das vielleicht weiterdenken. Manches tut er einfach. Und bei ganz vielen Sachen beginnt er und dann zieht er aber Menschen in das Wirken, in das Tun hinein. Und das ist das Spannende an Nachfolge. Er zieht uns in sein Wirken hinein, den einen da, den anderen da, uns miteinander als Gemeinde. Und da gibt es ein paar grundsätzliche Dinge, die er tut. Und dann gibt es ganz viele individuelle Dinge, die er tut. Sachen, die er im Leben vom John tut und bei mir nicht. Und umgekehrt. Ja? Und da wollen wir ein bisschen miteinander anschauen. Einige Bibelstellen habe ich uns mitgebracht. Johannes. Johannes 16. Der Johannes hat in seinem Evangelium ja eine ganze Menge über den Heiligen Geist gesagt, sodass es in der frühen Kirchengeschichte sogar welches gab. Die haben das unterteilt in die irdischen Evangelien und in das geistliche Evangelium. Ja, Johannes war dann das geistliche Evangelium, weil der viel weniger so von dem irdischen Leben erzählt. Und die anderen drei, Matthäus, Markus und Lukas, das waren so die irdischen Evangelien. Aber ich denke, auch die ersten drei sind geistliche Evangelien. Aber beim Johannes findet man schon mehr über den Heiligen Geist. Jesus sagt dazu seinen Jüngern so, das ist schon Abschiedsrede, ja, da ist schon der Abschied eingeläutet, ja, ab Kapitel 14, da hat Peter ja eine ganze Reihe Verse ausgelegt und hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen oder ertragen. Manches ist ja zu schwer für uns. Jetzt. Und das kommt dann später. Und man braucht Zeit, um Dinge aufzunehmen. Ich kenne da eine Begebenheit, ein kleines Kind fährt mit dem Vater im Zug und hat auch schwere Fragen und dann irgendwann holt er den Koffer oben runter und sagt, trag den. Und kriegt den Koffer nicht hoch. Und dann sagt er, siehst du, für dich ist manches noch zu schwer. Das Thema parken wir jetzt mal, bis dass du den Koffer tragen kannst. Und so ist das hier bei Jesus auch ein bisschen. Er sagt, das ist noch zu schwer. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist, tut der Heilige Geist. Er führt in die ganze Wahrheit. Und die Wahrheit hat in der Bibel zwei Hauptpunkte. Nämlich, Jesus sagt, etwas später sagt er zu, betet er zu Gott, heilige sie, also die Jünger, die Nachfolger, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und etwas vorher in Kapitel 14 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus als das Fleisch gewordene Wort Gottes ist die Wahrheit und das aufgeschriebene Wort Gottes ist die Wahrheit. Und da sagt er hier, der Geist kommt, um uns in die ganze Wahrheit zu leiten. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und das macht er auch heute noch. Denn der Geist wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Wenn wir Johannes Evangelium etwas genauer lesen, merken wir, genau das hat Jesus auch über sich selbst gesagt. Er hat gesagt, ich sage euch ja nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich höre, was der Vater sagt und das sage ich euch. Und jetzt sagt er, genauso macht der Heilige Geist das auch. Und da sehen wir schon diese sogenannte Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, die Dreiheit Gottes. Vater, der Sohn macht es gleich und der Heilige Geist macht es wieder in gleicher Weise. Er wird es hören, er wird mich verherrlichen. Und das ist etwas, was wir uns merken müssen, wenn wir darüber nachdenken, was tut der Heilige Geist. Denn das ist sein Kernanliegen und das tut er immer. Er verherrlicht Jesus den Christus, den Messias, den Sohn Gottes. Und wenn irgendwo auf der Welt Jesus nicht verherrlicht wird und Jesus nicht im Zentrum steht, sondern Menschen oder irgendwas anderes, dann ist es nicht der Heilige Geist. Das ist ganz sicher. Das ist ein Kennzeichen, wenn man davon spricht, Geister zu unterscheiden, wird Jesus in den Mittelpunkt gerückt. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Oder stehen Menschen im Mittelpunkt? Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, da gab es viele Seiten, wo Jesus im Mittelpunkt war. Und dann gab es auch Beispiele, bewusst als Beispiele, wo angebliche Propheten, wichtige Menschen sich selber in den Mittelpunkt gerückt hat. Bis dahin, dass einer auf die Idee kam und gesagt hat seinen Anhängern, er war eine Art Guru da in Afrika oder bezeichnete sich als Prophet, er wird sterben und er wird nach 5 Tagen auferstehen, weil er größer ist als Christus. Also ich weiß ja nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Ja? So, es ist völlig daneben gegangen. Hat natürlich nicht funktioniert. Er hat eine Scheinbeerdigung arrangiert und war schon vorher dahin gereist, wo er angeblich auferstehen würde. Aber sie sind ihm auf die Schliche gekommen und dann hat der Mob ihn umgebracht und er ist eben nicht auferstanden. Aber ganz klar, Jesus war nicht in der Mitte, sondern da war ein Mensch in der Mitte, kann nicht von Gott sein. Kann nicht der Geist Gottes sein, macht er nicht. Hier steht, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, sagt Jesus. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Das ist für uns auch wichtig, wenn wir mit verschiedenen Geistesströmungen und Ideen und Ideologien zu tun haben. Wer ist in der Mitte? Wer wird verherrlicht? Um wen geht's? Geht es um großartige Menschen, Ideologien oder geht es um Jesus, den Sohn Gottes. Noch etwas, was der Geist macht, ein nächster Gedanke. Der Geist, Jesus sagt das in Johannes 3, ab Vers 6, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Haben wir uns schon mal Gedanken darüber gemacht. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Das heißt, der Geist Gottes wirkt an einem Menschen und macht ihn zu einem neuen Menschen. Und hier lernt der Nikodemus das, oder hört das erstmal, und dann musste das nachdenken und kauen, und irgendwann erfasst er das. Und Jesus sagt, darum sei nicht erstaunt, wenn ich das sage, ihr müsst von Neuem geboren werden, weil, das wissen wir alle, wir haben vorher sehr für den Helmut gebetet, weil sein irdisches Leben geht zu Ende. Jedes irdische Leben geht zu Ende. Ist vergänglich. Aber geistliches Leben ist ewig, eine andere Dimension. Und das versucht Jesus dem Nikodemus beizubringen. Was tut der Heilige Geist? Beständig auch jetzt, ich hoffe auch hier, in allen Orten, wo sein Gottes Wort verkündigt wird, er will geistliches Leben bewirken. Erstmal ganz neu, dass Menschen zu Gottes Kindern werden. Und dann hat er auch noch einiges andere vor. Und Jesus sagt dann noch etwas, was wir uns merken müssen in dem Nachdenken über den Heiligen Geist. Der Geist weht, wo er will. Wir können das nicht bestimmen. Wir würden das manchmal gerne bestimmen, aber das geht nicht. Der Geist weht, wo er will, wo der Geist will, aber auch das Er kann man auch groß schreiben. Wo er, der Herr, will, wo er, Gott, der Vater, will, wo er, der dreieinige Gott, will, da weht der Geist. Und dann nimmt Jesus das Beispiel, du hörst sein Rauschen, der Geist ist nämlich das, im Griechischen das gleiche Wort wie Wind. Ja, absolut das gleiche Wort, da gibt es keine Unterscheidung. Und er sagt, du hörst das Rauschen, man hört das Rauschen vom Wind, aber woher er kommt, wohin er geht, weiß man nicht. Jetzt gerade forschen die Wissenschaftler, warum sich die großen Winde der Welt, die über Jahrzehnte sehr konstant geweht haben, in die Höhen, Jetstreams, warum die sich verändern. Es sind noch viele Fragezeichen. Sie wehen, sie stehen nicht still, aber sie verändern sich. Und so scheint mir das auch bei dem Geist Gottes zu sein, dass er manchmal sehr aktive Zeiten hat und dann wieder ruhigere Zeiten. Aber Jesus sagt, so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Man kann das wahrnehmen. Und jetzt habe ich euch zwei Bilder, ja, um das zu veranschaulichen, mitgebracht. Halt. So. Weht da der Wind? Man sieht es natürlich immer, die Bilder sieht man immer nicht ganz. Aber ihr könnt erkennen, was da los ist, oder? Segelschule am Mondsee. Ja. Ja. Die Schiffe standen, die Boote, die kleinen Boote, standen dort auf dem See und erst dachte ich, na, wir saßen dort am Ufer und spürten keinen Windhauch. Erst dachte ich, das wird nichts. Aber es stimmte nicht. Die haben da rumgemacht mit ihrem Segel, mal rechts, mal links und sie waren ja auch am Üben. Und irgendwann hat man gesehen, das Boot bewegt sich. Oh, das andere bewegt sich schneller. Die hatten das schon mehr raus. Ja? Und ein anderes, man hat gesehen, der Wind, es gibt Wind, auch wenn wir am Ufer keinen wahrgenommen haben. Und der Wind hat seine Auswirkungen. Er bewegte die Boote über den Mondsee. Es gibt Auswirkungen, die vollziehen sich langsam, aber man kann sie beobachten. Und dann hat man auch solche Zeiten. Das war auch am See. Ja? Man braucht nicht lange, um zu erkennen, es ist eine Trauerweide, die da gerade in eine Richtung geblasen wird. Ja? Und man braucht nur nicht lange. Niemand hat gefragt, oh, geht ein Wind heute Abend? Nein, das war sonnenklar. Es stürmt. Ja? Die Kunststoffsessel da, die am Ufer standen, wurden in eine Ecke geweht. Sie hatten vorher, eine Stunde vorher schon war, einer mit Blaulicht über den See gefahren und hat alle kleinen Boote und alle aufgefordert, macht euch ans Ufer, es kommt Sturm. Und genau so ist das mit dem Heiligen Geist. Es gibt Zeiten, manchmal auch in einem Leben und manchmal auch in der Weltgeschichte, wo der Geist Gottes mächtig reinwirkt in bestimmte Gegenden. Wo das jedem, der ein bisschen geistliches Sehvermögen hat, klar wird, hier ist der Geist Gottes dran. Manchmal sehr kurzfristig, manchmal meistens über eine Zeit von etlichen Jahren. Und ein Beispiel, schon ein bisschen länger her, aber ein Geisteswirken, interessant, was ein Mann und dann andere auch, aber doch getrieben von einem Menschen, oft initiiert Gott das durch jemand, getan hat. Dieses Emblem ist euch vielleicht ein Begriff, ist hier nicht so sehr verbreitet. Da, wo ich herkomme, da war das die Jugendorganisation, CVJM, Christlicher Verein junger Menschen, ist nach wie vor, ich habe kurz nachgeschaut, die größte Jugendorganisation der Welt. Und da gab es einen Schweizer aus der französischen Schweiz, Henry, hat er sich nachher, Henri, hieß er Henry Dunant, und der hat da Anstöße gegeben und hat gesagt, es ist wichtig, es gibt überall Menschen, die Jesus nachfolgen, und der hat da gewirkt und andere dafür begeistert, doch einen solchen Jugendvereinigung zu gründen. Weil damals waren Treffen, unangemeldete Treffen, noch verboten. Also Treffen waren nur, entweder war es eine politische Partei oder es war eine Kirche. Aber jetzt einfach einen Bibelabend mit 10 Leuten zu machen, war eine illegale Zusammenrottung. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das war 1800, Mitte 50 noch, war das noch so. Und dann hat er eben einen solchen Verein gegründet, der dann überall Einzelvereine quer über die ganze Welt sind dadurch entstanden. Also nicht er allein hat ihn gegründet, sondern mehrere. Und der gleiche Mensch war 1859 bei, wollte der Napoleon den III. Aufsuchen, um mit ihm etwas zu bereden, weil er ein Anliegen hatte, und hat dort am Ende einer Schlacht ganz viel Not gesehen und hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ihr lieben Leute, dass todkranke Soldaten von Österreich aus dem Lazarett der Franzosen einfach hinaus auf die Straße geschmissen werden und dort elendig sterben. Und umgekehrt das Gleiche, dass die Franzosen, die österreichischen Soldaten oder die Österreicher die anderen rausschmeißen. Er hat gesagt, das sind doch gleiche Menschen. Ich habe jetzt hier mal österreichisches Rotes Kreuz. Aber das internationale Rote Kreuz wurde angestoßen durch ihn. Er ist quer durch Europa gereist und hat Menschen und hat führende Herrscher darauf hingewiesen und hat gesagt, wir werden es nicht vermeiden können, dass Kriege sind, aber ja, wir müssen da etwas ändern im Umgang mit den Verwundeten, mit dem Umgang mit den Verletzten. Und das ist auch durch ihn entstanden. Und wenn man dann in sein Leben hineinschaut, dann entdeckt man etwas. Er hatte Eltern, die ihn sehr in der Nächstenliebe geprägt haben. Und er hatte eine Erweckung erlebt in sich. Er war durch eine ganze Reihe von Predigern und Pastoren, war er geprägt, die christliche Nächstenliebe auch zu leben. Und man sieht, der Heilige Geist hat durch ihn, über ungefähr ein Jahrzehnt hat das gedauert, bis das dieses Rote Kreuz dann wirklich etabliert wurde. Ja, das hatte ja vorher niemand so gedacht, aber in ihm ist der Gedanke entstanden und Gott hat das mit ihm angeleiert und das sind Werke entstanden, die heute noch globale Auswirkungen haben. Es funktioniert nicht immer, aber ich sehe darin ein Wirken des Geistes, etwas Neues zu kreieren, was jetzt schon rund 140 Jahre quer über die ganze Welt viel Not lindert. Und Not zu lindern ist ein Anliegen Gottes. Ja, und es kam heraus aus einem gläubigen Herzen. Und interessant ist noch, ich kann das nicht alles nacherzählen, aber interessant ist auch, er hatte diesen Wunsch auf dem Herzen und er war damals, wenn man das liest, in welcher Zeit, war das völlige Utopie, dass er sagt, wir könnten doch da praktisch so ein Lazarett, da machen wir außen ein Zeichen drauf und das ist dann neutrale Zone. Und wenn man die Kriege damals beobachtet, dann denkt man, wie kann jemand so naiv sein, dass er denkt, er macht dort mitten im Krieg eine neutrale Zone. Ja, heben und stechen und schießen und den anderen umbringen und wenn man ihn genügend verletzt hat, lässt man ihn liegen. Und der sagt, nein, wir pflegen die eigenen und die anderen und machen eine neutrale Zone, dort ist dann kein Krieg. Das ist eigentlich Utopie. Und als er mit der Idee nach Hause kam und die seiner Mutter erzählt hat, hat die gesagt, geh mal mit dem Gedanken einen Monat auf die Berghütte und prüf das mal. In Wikipedia stand nicht, durchbete das. Aber nachdem das gläubige Eltern waren und er auch eine geistliche Auswirkung hat, ich gehe davon aus, er hat darüber gebetet, was ist da zu tun. Und danach hat er Europa durchreist und hat das Rote Kreuz gegründet, mit anderen zusammen natürlich, aber er war ein Haupttaktgeber, Initiator dafür. Der Geist Gottes weht, wo er will. Die Idee ist anscheinend vorher niemand gekommen. Aber seitdem ist sie, ja, inzwischen gibt es roten Halbmond und auch den roten Davidstern und andere, ja, weil mit dem Kreuz haben einige ein Problem. Ist ja bekannt. Ja. Was tut der Heilige Geist? Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 1, Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch, nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden. Und die des Herrn, also von Jesus Christus. Und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Das bewirkt der Heilige Geist, dass Menschen dieses Wort Gottes aufnehmen, nicht nur als interessante Lektüre, sondern als Wort von Gott, als ewiges Wort. Und ich hoffe und wünsche, dass jeder das immer wieder erlebt. Wir haben jetzt gerade, wir waren ja viel unterwegs, haben viele Menschen getroffen und wir haben jemanden getroffen, aufgewachsen in Ostdeutschland, durchaus sozialistisch geprägt, aber ein sehr interessierter Mensch, ein bisschen älter als ich. Und er war, stammt aus dem Dorf, 700 Einwohner, also man kannte sich. Und irgendwie hatten die da so ein Dorfproblem und deshalb gab es eine Dorfversammlung. Bei dieser Dorfversammlung war auch jemand aus der kleinen Gemeinde, die es dort gibt. Eine Frau, ich denke etwas jünger als ich. Ja, Damaris bestätigt das. Etwas jünger. Und die hat irgendwas gesagt zu diesem Thema, was da im Dorf interessant war. Was genau, weiß ich nicht. Aber er hat doch gedacht, interessante Ansicht. Irgendwie gefällt mir das. Mit der muss ich mich mal unterhalten. Aber die war nachher mit vielen im Gespräch. Er hatte keine Zeit, ist dann weg. Beim Joggen, ein paar Tage oder eine Woche später, treffen sie sich im Wald. Irgendwie, er kam von da, sie treffen sich. Ach, sagt er, jetzt ist die Gelegenheit. Ich wollte mal fragen. Letztens waren wir doch da und da. Sie kommen ins Reden von dies auf das und sie lädt ihn zur Gemeinde ein und er entdeckt das Wort Gottes und die Kraft Gottes und der gute Mensch war so begeistert von Gottes Wort, dass er die ganze Bibel in 2,5 Monaten durchgelesen hat. Der war so begeistert. Ich muss doch wissen, was da drin steht. Das ist ja der Wahnsinn. Und alles wusste ich noch nicht. Und so viel Zeit habe ich ja nicht mehr. Ich muss das kennenlernen. Der hat nur noch gearbeitet, etwas gegessen, nicht allzu viel geschlafen und Bibel gelesen. Das war sein Alltag. 2,5 Monate, Vollgas. Und er war begeistert. Das war nämlich erst letzten Herbst, wo das passiert ist. Er war noch so richtig voll begeistert. Und als ich diesen Text hier las, ja, ihr habt das Wort Gottes aufgenommen, in großer Bedrängnis, das hatte er jetzt nicht, er hatte mehr innere Bedrängnis, Herausforderungen, wo er viele Fragen hatte, aber Freude im Heiligen Geist, die, wenn er über das Wort Gottes und über Jesus sprach, hellauf begeisterter Mensch. Wunderschön, so jemand kennenzulernen. Und meines Wissens, 2,5 Monate, das ist von dem, was ich weiß, bisher der Rekord. Es soll Leute geben, also die, die ich direkt gesprochen habe. Mal sehen, vielleicht gibt es ja hier noch einen neuen Rekordhalter. Schauen wir mal. Ja, wir haben ja noch mehr gehört, aber es geht natürlich nicht nur um das Schnelllesen. Ja? Aber da hat man gemerkt, der war so hungrig, der hat das in sich aufgesaugt. Und bei jemand anders weiß ich, der hat begonnen im Neuen Testament zu lesen, Matthäus, oh, interessant, interessant, Herr Markus, na, nicht so viele kluge Gedanken drin. Lukas, auch interessant. Und irgendwo so im zweiten Drittel vom Lukas, wumm, das ist nicht nur interessant, Gott spricht zu mir. Ich muss was damit machen. Ich kann nicht einfach sagen, das ist interessant. Ja. Wir haben ja schon gehört, Ja, Erinnerung, kurzer Rückblick, ist ja nicht die erste Predigt über den Heiligen Geist, ja. Es gibt Kraft für den Alltag, Liebe für die Seele, Wahrheit für die Welt und Friede für das Herz. Erinnert euch vielleicht, wer es noch nicht gehört hat, absolut hörenswert, im Netz verfügbar, soweit ich weiß. Ja. Ich habe es auch dort gesehen. War so, ja, Peter. Peter erinnert sich, denke ich, ja, am besten. Was tut der Heilige Geist noch? Er macht all das. Noch etwas, was aktuell so sehr gebraucht wird. Und danke, dass vorhin schon dafür gebetet wurde. In Lukas 12 sagt Jesus, wenn man euch, sagt er zu seinen Jüngern, und das ist bis heute aktuell, wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn, wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist lehren, was ihr sagen sollt. Da können wir jetzt sagen, betrifft uns nicht. Stimmt, im Moment betrifft uns das nicht. Synagogen, das war die Zeit damals, aber auch hier unsere Machthaber, unsere Regierung. Ich glaube nicht, niemand zitiert uns dahin und fordert uns Rechenschaft. Aber tausende Geschwister auf der ganzen Welt, ja, wir haben dort den Weltverfolgungsindex von 2020 und je roter ein Land ist, desto schwieriger ist das. Ja. Und ich habe gerade wieder, im Urlaub liest man ja auch ein bisschen oder hinterher oder man erinnert sich, das, was hier Jesus versprochen hat, das tut der Heilige Geist heute noch. Gerade wieder von jemand gelesen und das war durchaus hinterhältig von dem Offizier, der ihn verhört hat. Beim ersten Verhör, sie saßen zusammen beim Tee, ja, wie geht's der Familie? Und ganz freundlich. Beim zweiten Verhör gleich freundlich und er war überzeugt, in 14 Tagen bin ich hier raus. Die denken ja selber, dass das ein Missverständnis ist. Und er hat den so in einer süßen Ruhe gewogen, dann war er wieder vorgeladen, kam wieder dahin und er hat es schon gesehen. Der ein ganz anderer Gesichtsausdruck und nur Widerstand. Ich habe mich erkundigt über eure Jugendtreffen, über all das, was ihr da im Wort Gottes, und das ist staatszersetzend. Und es gab Druck und er wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Er hatte doch wieder so ein friedliches Gespräch erwartet. Aber Gott war nicht überrascht. In dem Moment klingelt, er merkte, er war ja nicht mehr Herr der Lage und er hätte beinahe Namen von Geschwistern verraten. Und in dem Moment klingelt das Telefon und der andere wird abgehalten und muss seine Ausfragerei unterbrechen, weil ein Vorgesetzter anruft. Und er wird erstmal zurück auf die Zelle gebracht und er dankt Gott dafür, dass das so eben noch geraten ist. Denn er hatte schon Dinge bestätigt, aber er hatte noch keine Namen verraten. Und dann hat er gebetet und hat gemerkt, ab da hat der Heilige Geist das Ruder übernommen. Ich war gewappnet, ich wusste, auch wenn er freundlich getan hat, er ist nicht mein Freund. Er hatte nur, war freundlich, weil er aus mir etwas herauslocken wollte. Und ab da war es ein Verhör und die Zellengenossen wollten immer wissen, wie das Verhör war. Und dabei konnte er immer wieder auch etwas von Gottes Wort sagen. Ja, aber er hat erlebt, er hat das aufgeschrieben, er hat erlebt, der Heilige Geist wird euch lehren in dem Moment, das ist da im Präsenz. Er wusste vorher nicht, was geschieht. Er wusste vorher nicht, was er sagen soll. Ja. In dem Moment wird der Heilige Geist das tun, wenn er es braucht. Und ich denke, ich bin überzeugt, das erleben Tausende jetzt, auch in Afghanistan. Und Afghanistan, da habt ihr vielleicht auch gelesen, Artikel von der Evangelischen Allianz, es war ja nicht so, dass das jetzt schlimm wird und bisher gut war. In Afghanistan wurden auch letzten Monat schon Christen verfolgt und auch umgebracht. Das bisherige Regime war nicht christenfreundlich. Jetzt ist es natürlich noch mal schlimmer nach dem, was wir wissen. Und niemand weiß genau, wie es wird. Aber es war bisher auch schon schlimm und schwierig. Was tut der Heilige Geist noch? Manche von euch erinnern sich an diesen Herrn, an Gerhard. Und dass er festgestellt hat, dass er nicht ganz dicht ist. Das betrifft aber nicht nur ihn, sondern der Heilige Geist, ja, das Erste, was er gesagt hat, versiegelt mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist versiegelt uns. Das ist etwas, da tun wir überhaupt nichts dazu. Das macht er einfach. In dem Moment, wo wir neu geboren werden, wo wir Kinder Gottes werden, bekommen wir dieses Siegel. Wir bekommen den Heiligen Geist und damit ist klar, wir werden auch in den Himmel kommen, zu Gott kommen. Er ist die Anzahlung unseres Erbes, er ist die Anzahlung dafür, ja, dass wir die Erlösung, dass wir schon erlöst sind, dass wir Eigentum von Gott sind und dass er uns zu sich holt. Und das Zweite, was er tut, und jetzt ist dieses Erfüllen, das, was er dargestellt hat mit dem Becher. Ja. Ich kann leider nicht den ganzen Text auslegen, weil Epheser 4, da fängt das schon an. Ihr könnt das mal so Stück für Stück durchlesen. In Epheser 4, was das mit den Löchern auf sich hat. Da wird ganz viel aufgezählt. Das legt ab, ja. Gerhard hat das ja mit den Löchern, wo das Wasser durchlief. Ja, lasst euch erfüllen und dann stellt man mit Erschrecken fest, da sind Löcher unten drin. Und er hat das auch ausgelegt, das sind die ist die Schuld, die Sünde, die Dinge, die den Heiligen Geist nicht fördern. Und Epheser 4 schreibt der Paulus ganz viel auf. Ja. Legt die Lüge ab, sagt er zum Beispiel. Redet die Wahrheit. Wir haben vorher gehört, der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Also auch, dass wir die Wahrheit reden. Und da hat die Lüge natürlich keinen Platz. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Ja, hier heißt es, trinkt euch keinen Rausch an, ist die neue Genfer Übersetzung, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Nicht nur Wein, ich meine, wir wissen, was gemeint ist. Ja? Und wie viele Menschen in unserem Umfeld, ja, das Wochenende ist dafür da, sich zu berauschen. Das ist ein ausgesprochenes Ziel, sich einen Rausch zu holen am Samstag. Am Sonntag schaut man dann, was wieder rauskommt, damit man montags wieder auf die Arbeit kann. Was ist das? Das ist nichts, was der Heilige Geist will. Paulus sagt, keinen Rausch durch Wein, sondern Erfüllung durch den Heiligen Geist. Und jetzt gibt er uns dazu ein paar Hinweise. Indem ihr einander, wie kann das geschehen? Indem ihr einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern ermutigt. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Haben wir eben schon getan. Aber wie viele Lieder hatten wir? 5 bis jetzt? 6? 4? Na, am Anfang hatten wir auch 1. Ja? Okay, wir brauchen mehr. Das merke ich. Das reicht mir nicht für die Woche. 5 Lieder. Es kommen noch 2. Danke. Das ist super. Ja? Aber ich habe wirklich gemerkt, im Lied loben ist für mich viel einfacher, wie nur mit Worten geht auch. Aber im Lied geht leichter. Und ich denke, der Paulus wusste das. Und der Geist Gottes will diese geistlichen Lieder, und wir haben viele geistlichen Lieder, will der gebrauchen, um uns zu erfüllen. Und das ist jetzt eure Herausforderung. Was schaltet ihr in der Woche ein, wenn ihr Auto fahrt? Radio, Ö3? Ja, ist manchmal auch lustig, vielleicht. Geistlich? Selten. Sag ich mal selten, äußerst selten. Ja, die anderen Radiosender sind auch nicht viel besser. Nichts gegen Ö3, sondern das ist einfach nur ein Beispiel. Antenne, wie auch immer. Ja, aber es gäbe ja auch eine andere Möglichkeit, was anderes zu hören. Geistliche Lieder haben eine ganz andere Auswirkung. Psalmen, Lobgesänge. Vielleicht fällt euch aber auch die Woche ein, das Lied ist so gut, das könnte, weiß ich, den Andreas oder den Rudi oder die Hilde auch erfreuen. Ich schau mal, habe ich ihre Nummer, schicke ich ihr. bin gespannt, nächste Woche kriege ich 100 Lieder, dann weiß ich, der Geist Gottes will mich sehr erfüllen. Ja? Mal sehen, was passiert. Aber ich habe überlegt, wie können wir das leben? Ja? Indem ihr einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern ermutigt. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Dank Gott, dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist eine Herzenshaltung, aber dieses Einander, das will ja gelebt werden. Und wir sind ja auch eine Gemeinschaft, die das Leben will. Und wo die Erfüllung geschieht natürlich noch viel mehr, aber das mal nur so kurze Gedanken für jetzt. Damit ihr wisst, dass wir noch nicht fertig sind mit dem Thema, was tut der Heilige Geist? Hier noch drei Punkte, die er auch tut. Er wirkt Frucht, er schenkt Gnadengaben, er macht uns zu Anbetern des Vaters in Wahrheit und in Geist. Wir haben es vorher gesungen, da war es schon. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Ich bete noch zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für deinen guten Heiligen Geist. Danke, dass du uns davon gibst. Danke, dass du uns nicht als Weise, als Menschen ohne Verbindung zu dir hier lässt, sondern diesen Lehrer, diesen Beistand, diesen Helfer uns gibst und durch deinen guten Geist zu uns kommunizierst. Dass du uns sagst, was du mit uns vorhast, wo wir einander ermutigen können, wo wir etwas verändern sollen in unserem Leben, wo wir jemand anders von dir sagen sollen. Immer wieder, ja, willst du unsere Mitarbeit? Danke, dass du uns das zumutest, aber auch zutraust und dass du das letztlich machst. Wir loben dich, geben dir die Ehre und wir wollen offen sein für das, was du in unserem Leben bewirken willst. Auch hier in den Tälern und an den Orten, wo wir wohnen. Dir sei die Ehre. Amen.